Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Gültekin Alkoyak
und Alev Arman.
Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereihen Sternstunde Anatolien, Vermächtnis der türkischen Völker. Danach geht es mit Musik weiter. Und nun die Nachrichten. Israel hat eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet, während Teheran mit Vergeltungsschlägen gegen wichtige Infrastruktur im Nahen Osten drohte. Die verschärfte den Konflikt, der nun eine globale Energiekrise auslöst. In Teheran wurden Explosionen gemeldet, während Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate angaben, anfliegende Raketen und Drohnen abgefangen zu haben. Laut Fatih Birol, dem Leiter der Internationalen Energieagentur, wurden in der vierten Kriegswoche mindestens 40 Energieanlagen in der Region schwer beschädigt, was die schlimmste Energiekrise seit Jahrzehnten verschärft.
Der türkische Außenminister Hakan Fidan führt laut diplomatischen Kreisen eine Reihe von Telefonaten mit regionalen und internationalen Amtskollegen, um über Bemühungen zur Beendigung des Nahostkrieges zu beraten. Fidan sprach im Rahmen der laufenden diplomatischen Bemühungen separat mit Mohammed bin Abdulrahman al-Thani aus Katar, Faisal bin Farhan al-Sudan aus Saudi-Arabien und Vertretern Pakistans. Er führte außerdem Gespräche mit Abbas Araghchi aus dem Iran, Badr Abdalait aus Ägypten, der EU-Außenbeauftragten Kaya Kallas und US-Vertretern über Schritte zur Beendigung des Konfliktes.
Türkei hat den zunehmenden Terror israelischer Siedler sowie den Ausbau illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland verurteilt. Der Siedlerterror müsse sofort enden, hieß es in einer Erklärung des türkischen Außenministeriums von Samstag. Dieser ziele auf die Existenzrechte der Palästinenser, vor allem auf das Recht auf Leben. Zuletzt war es während des Ramadan-Festes zu verstärkten Siedlerangriffen auf Palästinenser gekommen. Ein Ende der Siedlergewalt sei nicht nur mit Blick auf das internationale Recht notwendig, sondern auch für regionale Stabilität, so das Außenministerium. Zu verurteilen sei hierbei auch die Unterdrückung der Palästinenser durch israelische Behörden. Israels Landraub zielt darauf ab, die Zwei-Staaten-Lösung zu untergraben, heißt es weiter. Dieser sei aber der Schlüssel für einen dauerhaften Frieden in der Region. Die israelische Knesset hatte Anfang 2026 Gesetzentwürfe vorangetrieben, die eine Ausweitung der Besetzung und den Landraub im besetzten Westjordanlandes beinhalten. Diese Pläne der israelischen Regierung werden international als völkerrechtswidrig kritisiert. Israel besetzt seit dem Sechstagekrieg 1967 unter anderem das palästinensische Westjordanland und Ostjerusalem. Heute leben dort rund 700.000 Siedler in mehr als 250 illegalen Siedlungen. Immer wieder kommt es dort zu Übergriffen auf Palästinenser durch extremistische Siedler und israelische Besatzungstruppen. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte den israelischen Siedlungsbau in einer Resolution aus dem Jahr 2016 und stufte ihn als völkerrechtswidrig ein.
Einem palästinensischen Bericht zufolge sollen israelische Soldaten im zentralen Gazastreifen ein einjähriges Kind gefoltert haben, um den Vater während seines Verhörs unter Druck zu setzen. Laut Palästina TV, das sich auf den Journalisten Osman Al-Kalut beruft, wurde das Kind in der Nähe des Flüchtlingslagers Al-Magazi festgenommen und erlitt, wie ein ärztliches Gutachten bestätigt, Verbrennungen und Stichwunden. Zeugen berichteten, der Vater sei gezwungen worden, sich einem Verhör zu unterziehen, während sein Kind angeblich vor seinen Augen misshandelt wurde. Das israelische Militär hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.
Die US-Regierung hat ihre Bürger weltweit, insbesondere im Nahen Osten, zur erhöhten Vorsicht aufgerufen, während die Angriffe auf den Iran und die Gegenmaßnahmen Teherans andauern. Das US-Außenministerium veröffentlichte hierzu eine neue Erklärung. In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass US-diplomatische Vertretungen weltweit bereits Israels Ziel von Angriffen gewesen sei. Zudem könne die zeitweise Schließung des Luftraums zu Störungen im Reiseverkehr führen. Es wurde gewarnt, dass mit dem Iran verbundene Gruppen weltweit Orte ins Visier nehmen könnten, die mit Amerikanern in Verbindung stehen. US-Bürger im Ausland wurden aufgefordert, die aktuellen Sicherheitsmitteilungen der jeweils nächstgelegenen US-Botschaft oder des Konsulats zu verfolgen. In der Erklärung wurde insbesondere an US-Bürger im Nahen Osten appelliert, größere Vorsicht walten zu lassen. Israel und die USA begannen am 28. Februar militärische Angriffe auf den Iran, während die Verhandlungen zwischen Teheran und Washington noch andauerten. Der Iran reagierte darauf mit Angriffen nicht nur auf Israel, sondern auch auf Ziele in einigen Ländern der Region, darunter Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, wo sich US-Stützpunkte befinden. Bei den Angriffen der USA und Israels wurden neben dem iranischen Führer Ali Khamenei auch zahlreiche hochrangige Vertreter getötet.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten. Die globalen Märkte reagierten mit Turbulenzen auf die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump und der Iran drohten einander im Streit um die strategisch wichtige Straße von Hormuz. Die Aktienkurse fielen, während die Ölpreise in die Höhe schalten, als der Konflikt in die vierte Woche ging. Israel warnte, der Krieg könne noch mehrere Wochen andauern. Steigende Ölpreise schüren die Angst vor Inflation, möglichen Zinserhöhungen und Versorgungsengpässe bei Düngemitteln und verstärken damit die Sorge um die globale Ernährungssicherheit. Trump hatte dem Iran ein 48-Stunden-Ultimatum gestellt, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen, andernfalls drohe man mit Angriffen auf die iranische Energiestruktur. Dies verstärkt die Befürchtung einer weiteren Eskalation.
Chinas staatliche Raffinerien prüfen Möglichkeiten, nach der 30-tägigen Aussetzung der US-Sanktionen wieder Öl aus dem Iran zu kaufen, um die globale Angebotsknappheit zu lindern. Laut einem Bericht von Bloomberg, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen beruft, zielt dieser Schritt der USA darauf ab, zusätzliche Mengen auf den Markt zu bringen. Dem Bericht zufolge haben Vertreter der nationalen iranischen Ölgesellschaft zusammen mit Zwischenhändlern bei chinesischen und anderen asiatischen Raffinerien potenzielle Käufer sondiert. Die einmonatige Ausnahmegenehmigung der USA umfasst iranisches Öl, das auf dem Seeweg transportiert wird. Die Regierung in Washington schätzt, dass die Lockerung der Sanktionen etwa 140 Millionen Barrel Rohöl zusätzlich auf den Markt bringen könnte. Diese Entscheidung folgt auf eine ähnliche Lockerung von Sanktionen gegen russisches Öl. China war bereits vor dem Krieg der wichtigste Abnehmer iranischen Öls und kaufte mehr als 80% des gesamten Exports. Nach Daten von Kepler importierte China im vergangenen Jahr durchschnittlich 1,3 Millionen Barrel iranisches Öl pro Tag. Dies entspricht etwa 13,4% der gesamten seeseitigen Ölimporte Chinas, die sich auf 10,2 Millionen Barrel pro Tag beliefen.
US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Präsidenten Isaac Herzog scharf angegriffen und bezeichnete den Präsidenten als schwach und erbärmlich. Er warf ihm vor, seine Versprechen, Premierminister Benjamin Netanyahu zu begnadigen, gebrochen zu haben. In einem Interview mit israelischen Medien behauptete Trump, Herzog habe ihm wiederholt eine Begnadigung zugesichert, diese aber nicht eingehalten. Er bezeichnete den israelischen Regierungschef als keine Führungspersönlichkeit. Trump sagte zudem, Netanyahus laufender Korruptionsprozess lenke vom Kriegseinsatz ab. Trump hatte Herzog in den letzten Tagen wiederholt kritisiert und damit die Spannungen verschärft, während Israel weiterhin in einem langwierigen regionalen Konflikt verwickelt ist.
Die CDU ist bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz klar stärkste Kraft vor der CDU geworden, SPD geworden. Das von vielen erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Parteien fiel aus. Nach dem vorläufigen Ergebnis des Landesleiters kam die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Gordon Schneider auf 31,%. Sie steigerte ihr Ergebnis im Vergleich zur Landtagswahl 2021 um 3,3 Prozentpunkte. Die seit 35 Jahren in dem Bundesland regierende SPD mit Ministerpräsident Alexander Schweizer verlor im Vergleich zu 2021 knapp 10 Prozentpunkte und stürzte auf 25,9% der Stimmen ab. So schlecht hatte sie noch nie bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz abgeschnitten. Schweizer war erstmals als Spitzenkandidat angetreten. Die AfD erreichte von allen Parteien die höchste Zuwächse. Sie konnte ihr Ergebnis von 2021 8,3% mehr als verdoppeln und erreichte mit 19,5% ihr bisher bestes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland. Die bislang an der Ampelregierung beteiligten Grünen erhielten 7,9% der Stimmen. Bei der vorherigen Wahl waren es noch 9,3% gewesen. Der Landtag in Mainz wird künftig ein Vierparteienparlament sein, denn sowohl FDP als auch Freie Wähler verpassten den Wiedereinzug deutlich. Auch die Linke scheiterte mit 4,4% an der 5%-Hürde. Sie wird weiter weiterhin nicht in dem Landesparlament vertreten sein. Die CDU stellt künftig 39, die SPD 32 Abgeordnete, die AfD kommt auf 24 Sitze, die Grünen auf 10. Weil die CDU mehr Direktmandate gewann als ihr Abgeordnetensitze nach dem Ergebnis der Landesstimmen zustehen würden, wird es im neuen Landtag 2 Überhang und 2 Ausgleichsmandate geben. Dadurch erhöht sich die Zahl der eigentlich vorgesehenen Abgeordneten von 101 auf 105. Seit 10 Jahren regiert eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP das Land mit seinen gut 4 Millionen Einwohnern. Nun läuft alles auf eine große Koalition unter Schniedereulen hinaus. Andere Bündnisse sind entweder rechnerisch oder im Falle der AfD politisch ausgeschlossen. CDU und SPD würden zusammen auf eine breite Mehrheit von 71 der 105 Mandate kommen. Zur Wahl aufgerufen waren knapp 3 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz. Die Wahlbeteiligung lag laut Landeswahlleiter bei 68,5% und damit höher als bei der von Corona-Pandemie geprägten Wahl 2021 bei 64,3%.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkiye hörten Sie die Nachrichten.
Bırakıp tanıştı gelsen bu gece yarına çıkmanın garantisi yok eğer seviyorsan sen de delice gel bu gece. Geçenleri, güzel her şey, olan bitenleri, kalbi kırıp çalıp gidenleri unut. Sevdim deyip de kaçan olmasaydı, aşka inanıp da kalbin kırılmasaydı, tanımadan güvenmen tamam bir hataydı. Unut. Bırakıp da azı gelsen bu gece yarına çıkmanın garantisi yok. Eğer seviyorsan sen de delice gel bu gece. Gel bu gece. Bırakıp da nazı gelsen bu gece yarına çıkmanın garantisi yok. Eğer seviyorsan sen de delice gel bu gece. Gelsen bu gece.
Yüzüne baktığımda yansımam sen benim. Şu yalan dünyada tek varlığım ve servetim. Gittiğin o günden beri gel demeni bekledim. Yar gözümün nurusun sen yeryüzünde cennetim. Nefretim sensiz geçen onca güne geceye. Tek bir ruh ayrılmışız iki farklı bedene. Sesini duymak için muhtacım tek ecene. Gülerek koşarım ben senden gelir ecele.
Sen de seviyorsun madem. Bilsin cümle alem. Zaman kaybettik zaten. Sensin benim bir talep. Adalet denen bir şey var. Haksızsam ateş beni sar. Şüphem yok bildiğimden. Vazgeçmem asla senden. Bırakıp da nazı gelsen bu gece. Yarına çıkmanın garantisi. Gel bu gece. Bırakıp da nazı gelsen bu gece. Yarına çıkmanın garantisi yok. Eğer seviyorsan sen de delice. Gel bu gece. Gel
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Acılar güzel olacak. Yüreğimde şanslı değil mi güzel olacak? Hikayeyi senle neyi çözemedim? O da tek taraflı değil bir güzel olacak. Özüne de sözüne de sadık olacak. İkimize bu tabiat aşık olacak. Sırrını bekliyorum. Hayat aynı gökteki gibi uçuyor anılar. Beni aynı eskisi gibi deli sanıyorlar. Ne yazık ki çerçeve değil resim arıyorum. Bu sefer
Sternstunde Anatolien.
Die Taurusgebirge, die sich im Süden von Türkiye wie ein gewaltiger Bogen erstrecken, sind nicht nur eine geografische Formation, sondern seit der Antike eine natürliche und monumentale Stufe zur Beobachtung des Himmels. Die Bedeutung dieser Gebirgskette in der Geschichte der Astronomie beginnt bereits mit ihrem Namen. Der Name Taurus steht in direkter Verbindung mit dem Sternenbild Stier. Doch dies ist nicht bloß eine Namensähnlichkeit. Die Wurzeln dieser Verbindung reichen bis in das Gebiet des östlichen Taurusgebirges, insbesondere in die Region Kommagene, wo sich mesopotamische und anatolische Kulturen begegneten. Dass in den antiken Reliefs der Region Sturmgötter häufig auf einem Stier dargestellt werden, ist kein Zufall. Der Sternbild Taurus erreicht in den strengsten Wintermonaten jederzeit, in der landwirtschaftliche Tätigkeiten ruhen und die Natur durch Stürme neu geformt wird, seinen höchsten Punkt am Himmel, den Zenit. Genau in dieser Zeit fegen heftige Stürme über die Gipfel des Taurusgebirges. Für die Menschen der Antike galt dies als das irdische Brüllen des himmlischen Stiers. Für die Bewohner dieser Landschaft waren also der Berg auf der Erde und das Sternenbild am Himmel zwei unterschiedliche Erscheinungen desselben Naturereignisses. Die astronomische Bedeutung des Taurusgebirges liegt jedoch nicht nur in seiner Mythologie, sondern auch in dem außergewöhnlichen Beobachtungsvorteil, den seine Höhenlagen bieten. In der modernen Astronomie ist eines der wichtigsten Kriterien die sogenannte atmosphärische Stabilität, also die Fähigkeit, dass das Licht der Sterne ohne Flimmern und möglichst unverfälscht die Erdoberfläche erreicht. Aus diesem Grund wurde das Nationale Observatorium von Türkiye, kurz als TUG bekannt, in Saklıkent bei Antalya auf dem 2500 Meter hohen Bakırlı Tepe errichtet. Der Standort wurde gewählt, weil die feuchte und turbulente Luft des Mittelmeers an den Berghängen abgefangen wird, während sich auf dem Gipfel ein kristallklares Beobachtungsfenster zum Himmel öffnet. Das TUG ist weit mehr als nur ein Teleskopenstandort. Mit dem RTT-150-Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 1,5 Metern wurden international bedeutende Exoplanetenentdeckungen gemacht. Außerdem wurden einige der energiereichsten Ereignisse im Universum, Gammastrahlenausbrüche, hier beobachtet. Astronomen führen auf diesem Gipfel die uralte Beziehung zum klaren Himmel fort, die einst mit bloßem Auge begann. Heute jedoch mit hochentwickelten Spiegeln und digitalen Sensoren, die den Blick Milliarden von Lichtjahren tief in das Universum tragen. Warum sprechen wir über den Tierkreis Zodiac und die Sternenbilder gerade im Taurusgebirge? Weil diese Gebirgskette einige der höchstgelegenen antiken Städte beherbergen, wahre Adlerhorste der Himmelsbeobachtung. Ein Beispiel ist Thermosos, das auf über 1600 Meter Höhe liegt. Diese Stadt war nicht nur eine strategische Festung, sondern auch eine dem Himmel nächstgelegenen Siedlungen der Antike. In der Nekropole von Thermosos finden sich auf Sarkophagen häufig Darstellungen von Löwen und Stieren. Diese Figuren sind nicht nur Symbole von Macht. Viele Archäoastronomen vermuten, dass sie auf die beiden wichtigen Sternenbilder des Tierkreises Löwe und Stier und ihre saisonalen Übergänge verweisen. Die Position der Sonne vor diesen Sternbildern bestimmt für die Einwohner von Thermosos den Zeitpunkt wichtiger Ereignisse. Den landwirtschaftlichen Zyklus, die Vorbereitungen auf den Winter und religiöse Zeremonien. Ähnliche Hinweise finden sich auch in der antiken Stadt Sagalassos. Moderne archäoastronomische Untersuchungen zeigen, dass die Eingänge monumentaler Tempel dort mit millimetergenauer Präzision so ausgerichtet wurde, dass das Sonnenlicht an bestimmten Tag- und Nachtgleichen genau durch die zentrale Achse des Gebäudes fällt. Dies zeigt, dass die Menschen der Antike nicht nur auf der Erde lebten. Sie gestalteten ihre Architektur im Einklang mit dem zyklischen Lauf des Tierkreises am Himmel. Doch dieser himmlische Verkehr des Tierkreises war nicht nur für feste Städte von Bedeutung. Auch für Reisende und Karawanen war er ein lebenswichtiger Wegweiser. Eine der wichtigsten Pässe des Taurusgebirges, die Gülek-Schlucht, fungiert in der Antike als eine Art natürliches Zeitbestimmungszentrum. Dieser schmale und gefährliche Pass verband Kilikien mit Zentralanatolien. Für Karawanen, die diesen Weg durchquerten, war der Himmel in einer Welt ohne Kompass die einzige zulässige Karte. Ein Reisender, der die Nacht zwischen den steilen Felsen der Schlucht verbrachte, konnte den Tierkreis wie das Zifferblatt einer gigantischen Uhr nutzen. Besonders im Sommer erschien direkt über dem Pass in voller Pracht das Sternenbild Skorpion am südlichen Horizont, wie eine leuchtende Fackel. Im Herzen des Skorpions befindet sich der gewaltige rote Stern Antares. Da er oft mit dem Planeten Mars verwechselt wurde, nannten ihn die antiken Sprachen den Rivalen des Mars. Für einen Reisenden im Gülek-Pass war die Position von Antares ein präziser Orientierungspunkt. Sie verriet ihm, wie spät es in der Nacht war, wie nah die Morgendämmerung bereits war und wann er den Pass auf der anderen Seite erreichen würde. Hier zeigt sich auch die untrennbare Verbindung zwischen Mythologie und Astronomie. Die berühmte Geschichte, in der Zeus sich in einen weißen Stier verwandelt, um Europa zu entführen, ist nicht nur eine mythologische Erzählung. Sie kodiert in symbolischer Form eine astronomische Beobachtung, den Untergang des Sternbildstiers am westlichen Horizont. Wenn das Sternenbild sich neigt und die Sterne seiner Hörner unter die Horizontlinie sinken, wussten antike Seefahrer und Beobachter an den Hängen des Taurusgebirges, dass die Zeit der Seereisen zu Ende ging. Mythologie war somit ein Gedächtnissystem, mit dem technische Informationen über den Himmel über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Heute zeigt uns diese himmlische Reise entlang des Taurusgebirges eins deutlich. Ob man ein moderner Wissenschaftler auf dem Gipfel von Bakül Tepe ist oder ein antiker Karawanenführer im Gülek-Pass, der Himmel über dem Taurus leuchtet immer mit derselben Klarheit und denselben Versprechen. Die Sternenbilder des Tierkreises sind über diesen Bergen nicht nur ferne Lichtpunkte. Sie sind stille Wegweiser, die Orientierung geben, die Zeit bestimmen und den jahrtausendalten Bund zwischen den Menschen Anatoliens und der Natur besiegeln. Der Name der Berge stammt vom Stier. Doch die Lebensweise dieser Region wurde über Jahrtausende hinweg von den Sternen geprägt, die diesem Stier am Himmel folgen.
Sternstunde Anatolien.
Kalmadı hiçbir filmin zevki Zaman saçma sapan geçiyor Beni terk ettiğin o günden beri Kader adam seçiyor Es geçiyor bazılarını benim gibi Şimdi kimin deli nerededir Mutlu mudur acaba kiminledir Umutların duaların yerle bir Görülür böyle bir sevda milyonda bir Şimdi kim bilir nerededir Mutlu mutlu acaba kiminle bir Umutlarım dualarım gel bir Görülür böyle bir sevda milyonda bir Derin bir yarayken canım hiç yanmıyor gibi davranamam Hiç yüzüm dört bir yanımı sardı hüzün Kalbimi söktü gitti sanki Kalmadı hiçbir filmin zevki Zaman saçma sapan geçiyor Beni terk ettiğin o günden beri Kader adam seçiyor Es geçiyor bazılarını benim gibi Şimdi kim bilir nerededir Mutlu mudur acaba kiminledir Umutlarım duvarım yerle bir Görülür böyle bir sevda milyonda bir O şimdi kim bilir nerededir Mutlu mudur acaba kiminle bir Umutlarım dualarım yerle bir Görülür böyle bir sevda milyonda bir şimdi nerede? Mutlu mutlu da çapan kimdir? Umutlarım, dualarım gel bir. Görülür böyle bir sevdan yanda bir.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
O yaraya can sendin. Dokunsam ağlayacaksın. Bensiz mutluysan tamam, bırak öyle kalsın. Susamadığım şeyler yazdım. Bağırsam duymayacaksın. Ölürse sevdiğin biri, o an beni anlayacaksın.
Artık çok geç, ölenle kaçılmıyor kokundan, ne olur kurtaralım. Ölenle ölünmüyor, ben anladım, kalan zaten yarım. Ah, koşsam da kaçılmıyor kokundan, ne olur kurtaralım.
Kapatan sendin, bunu bir gün anlayacaksın. O köprüyü yakıyorsan düşmekten korkmayacaksın. Tutamadığın sözleri verdin, artık olmayacaksın. Ama bir gün çok pişman olacaksın.
Artık çok geç, ölenle kaçılmıyor kokundan, ne olur kurtaralım. Ölenle ölünmüyor, ben anlarım, kalan zaten yarım. Ah, koşsam da kaçılmıyor kokundan, ne olur kurtaralım.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Geschichte mancher Völker steht in den dicken Seiten der Geschichtsbücher geschrieben. Die Geschichte anderer jedoch lebt in den Stimmen, die der Wind trägt, in Wiegenliedern und in den Liedern, die auf Hochzeitsplätzen erklingen. Denn Kultur lebt nicht nur durch Schrift, sondern auch durch das gesprochene Wort und durch Klang. In dieser Folge unserer Sendereihe Vermächtnis der türkischen Völker begeben wir uns auf die Spur eines Volkes, das seine Geschichte in Melodien trägt. Unsere Reise führt uns in eine Region, in der sich der Balkan und Osteuropa begegnen, in die weiten Steppen zwischen Donau und Dnister, nach Gagausien, das heute innerhalb der Grenzen der Republik Moldau liegt. Dort hören wir die Geschichte der Kultur und der Musik der Gagausen-Türken zu. Die Gagausen leben heute größtenteils in der autonomen Region Gagausien in Moldau. Die Städte Komrat, Gheadir, Lunga und Vulcaneshti zählen zu den wichtigsten Zentren dieser Region. Darüber hinaus gibt es auch in der ukrainischen Region Odessa sowie in einigen Dörfern Bulgariens gagausische Gemeinschaften. Obwohl ihre Zahl nicht sehr groß ist, macht ihr entschlossener Einsatz für den Erhalt ihrer Kultur sie zu einem bemerkenswerten Volk. Die Gagausen sprechen eine Sprache, die zur türkischen Sprachfamilie gehört. Gagausisch ist ein türkischer Dialekt der oghusischen Gruppe und dem Türkisch der Türkiye sehr nah. Sprache ist manchmal wie eine unsichtbare Brücke. Selbst wenn sich geografische Räume verändern, verbindet diese Brücke weiterhin Menschen miteinander. Über die Herkunft der Gagausen gibt es unterschiedliche Auffassungen. Einige Forscher vertreten die Ansicht, dass sie Nachfahren der Oghuz-Türken seien. Andere wiederum sehen den Einfluss alter türkischer Gemeinschaften wie der Petschenegen und der Kumanen bei der Entstehung dieses Volkes. Doch trotz dieser unterschiedlichen Theorien besteht Einigkeit in einem Punkt. Sprache und Folklore der Gagausen stehen in enger Verbindung mit der türkischen Kulturwelt. Im Laufe der Geschichte waren der Balkan und der Norden des Schwarzen Meeres Regionen, die von Migrationen und Kriegen geprägt waren. Die Vorfahren der Gagausen lebten lange Zeit auf dem Gebiet des heutigen Bulgariens. Während der Kriege zwischen dem Osmanischen Reich und Russland im 18. und 19. Jahrhundert wanderten viele gagausische Familien nach Norden aus, in die Region, die als Bessarabien bekannt ist. Diese Migrationen, die vom Russischen Reich gefördert wurden, führten dazu, dass sich die Gagausen auf den heutigen Gebieten Moldaus und der Ukraine niederließen und dort eine neue Heimat fanden. Bessarabien ist bekannt für seine weiten Ebenen und fruchtbaren Felder. In dieser Landschaft ist der Himmel weit, der Wind allgegenwärtig und der Horizont scheint sich über viele Kilometer zu erstrecken. Inmitten dieser Steppe liegen die gagausischen Dörfer. Rund um die Ortschaften finden sich Weizenfelder, Weinberge und große Flächen mit Sonnenblumen. Diese enge Beziehung zur Erde ist ein wichtiger Bestandteil der gagausischen Kultur. In den gagausischen Dörfern richtet sich das Leben oft nach dem Rhythmus der Jahrzeiten. Im Frühling werden die Felder bestellt, im Sommer färben sich die Ähren golden, im Herbst findet die Weinlese statt. Im Winter wiederum kommen die Familien in langen Abenden zusammen, erzählen Geschichten und erinnern sich an alte Zeiten. Dieser saisonale Kreislauf ist nicht nur ein landwirtschaftlicher Kalender, sondern zugleich ein kultureller Rhythmus. Die gagausische Volksmusik verbindet die Rhythmen des Balkans mit der Innigkeit türkischer Volksmelodien. Eines der am häufigsten verwendeten Instrumente ist das Akkordeon. Daneben kommen auch Geige, Trommel und Klarinette zum Einsatz. Gemeinsam schaffen diese Instrumente auf den Dorfplätzen eine lebendige Atmosphäre. In den Texten gagausischer Lieder geht es häufig um Liebe, Natur, Familie und das Leben in der Ferne.
Eine interessante Tradition in der gagausischen Kultur ist das Frühlingsfest, Hederles. Dieses Fest weist starke Ähnlichkeiten mit der in der türkischen Welt weit verbreiteten Hıdırellez-Tradition auf. Das Erwachen der Natur, der Beginn des Frühlings und Wünsche nach Fruchtbarkeit und Wohlstand stehen im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Die Menschen machen Picknicks, singen Lieder und begrüßen gemeinsam den Frühling. Eine weitere wichtige Tradition hängt mit dem Weinbau zusammen. Gagausien ist für seine Weinberge bekannt. Die Weinlese im Herbst ist nicht nur eine landwirtschaftliche Tätigkeit, sondern auch ein Fest. Die Trauben werden geerntet, Wein wird hergestellt und während dieses Prozesses werden Lieder gesungen. Die Tage der Weinlese zählen zu den fröhlichsten Zeiten in den Dörfern. Auch die gagausische Küche ist ein bedeutender Teil ihrer Kultur. Teiggerichte, Fleischspeisen und Produkte aus Trauben nehmen einen wichtigen Platz ein. Die Tische sind nicht nur Orte, an denen gegessen wird, sie sind zugleich Räume, in denen Gespräche, Geschichten und Lieder miteinander geteilt werden. Im 20. Jahrhundert lebten die Gagausen innerhalb der Grenzen der Sowjetunion. In dieser Zeit wurde die gagausische Sprache mit dem kyrillischen Alphabet geschrieben und das kulturelle Leben bewegte sich innerhalb bestimmter Grenzen. Dennoch verschwanden Volksmusik und Folklore nicht vollständig. Im Gegenteil, durch verschiedene Initiativen wurden sie dokumentiert und bewahrt. Als sich die Sowjetunion 1991 auflöste, erklärte Moldau seine Unabhängigkeit. Einige Jahre später erhielten die Gagausen eine autonome Verwaltung. Die 1994 gegründete autonome Region Gagausien war ein wichtiger Schritt für den Erhalt der gagausischen Identität. Heute haben in der Region drei Sprachen offiziellen Status: Gagausisch, Moldauisch und Russisch. Die gagausische Kultur ist auch heute noch lebendig. Junge Menschen lernen traditionelle Tänze, Musiker lassen sich von alten Volksliedern inspirieren und schaffen neue Musik. Auf Kulturfestivals werden traditionelle Trachten getragen und alte Melodien wieder gesungen. Auf diese Weise entsteht eine lebendige Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine der schönsten Möglichkeiten, die Geschichte eines Volkes zu verstehen, besteht darin, seiner Stimme zuzuhören. Denn eine Stimme ist nicht nur eine Melodie, sondern auch ein Gedächtnis. Die Stimme der Gagausen hat Jahrhunderte überdauert, hat Migrationen und wechselnde Grenzen erlebt und ist bis in unsere Zeit gelangt. Während in der bessarabischen Steppe der Wind weiterhin durch die gelben Gräser streicht, während die Klänge der Akkordeons über die Dorfplätze hallen und junge Menschen die Schritte alter Tänze lernen, lebt die gagausische Kultur weiter. Und in diesem Programm hören wir die Stimme, die aus den Wurzeln aufsteigt, noch einmal. Denn es gibt Stimmen, die durch die Zeit gehen und nicht verloren gehen. Sie entstehen im Herzen eines Volkes, überdauern Jahrhunderte und erreichen andere Herzen. Die Stimme der Gagausen ist genau eine solche Stimme, eine türkische Stimme, verborgen im Gedächtnis der Steppe und aus der Tiefe der Geschichte bis in die Gegenwart getragen.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Rahat huzurla dolu aşkı yaşadım. bir ömür boyu. Yüzündeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen. Aldığım her nefesin sebebi.
Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Cilvelerimiz yaptım ne yaşlarla. Güneşin kavurduğu bir çöldeyim.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Blast Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
Да, да Турция радио да.
Хосуме Туркияи дайна радио каяна.
Петерчия радио Садгури Туркия Стма.
Овода Туркия Вюни Радиоса.
Аич Радио Воча Туркия.
Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия Овоза.
Гиплеяр Туркияның Пети Радиосы.
Е Садай Туркия.
Аңлават кунала Туркия Овоза Радиосы.
Эдо и фонетис Туркия.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
İni Adala Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radio.
It Türkiye Hangya Radio ya.
Oldu Radyo Blast Türkiye.
Türkiye Önü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.